Aber letztendlich ist IT-Sicherheit immer Chefsache.
Es ist einfach ein Business geworden mittlerweile, weil so viele Leute darauf reinfallen. Das sind einfach Themen, die kann man verhindern.
Und da werden die immer besser drin und nutzen dort auch die KI. Und da muss man natürlich ganz gezielt dagegen steuern. Und das geht wirklich nur durch Schulung, Schulung, Schulung.
Die Sichermacher, der Podcast für IT, Personal und Objektsicherheit.
Management-Themen bei Themenradio. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Die Sichermacher, unser Podcast für IT, Personal und Objektsicherheit. Viele Unternehmen sehen IT-Sicherheit immer noch als Pflichtprogramm, teuer, technisch und lästig. Doch was, wenn Sicherheit mehr kann? Wenn sie nicht nur schützt, sondern Wachstum ermöglicht, weil sie Vertrauen schafft, Prozesse verbessert und Daten intelligent nutzbar macht. Genau darüber sprechen wir heute bei Die Sichermacher. Und dabei ist natürlich wieder Dirk Schendowski, der Herausgeber dieser Reihe und erfahrener Sicherheitsprofi bei Holmes & Co. Und unser Gast heute ist Christian de Costa von der Mahoney IT Group, internationaler Experte für Cybersecurity, Datenmanagement und strategische IT-Architektur. Gemeinsam zeigen Sie uns, warum Cybersecurity kein Kostenfaktor ist, sondern eine Investition in die Zukunft. Und ich freue mich, dass ihr beide heute da seid und mit mir darüber sprecht. Hallo, ihr beiden.
Hallo, Wolfgang. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, hallo, lieber Wolfgang. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank für die Einladung. Auch dir, Dirk, danke für die Einladung und ich freue mich auf den Podcast.
Ja, ich freue mich auch. Die Sichermacher, also unser Podcast für IT, Personal und Objektsicherheit, den haben wir ja schon ein paar Mal gemacht und da ging es um verschiedene Risiken, um verschiedene Themen. Und vielleicht frage ich jetzt einfach zuerst mal den Dirk. Du erlebst ja täglich, wie unterschiedlich Unternehmen mit Sicherheitsfragen umgehen. Warum wird IT-Sicherheit immer noch so oft erst nach dem ersten Vorfall ernst genommen?
Das hat unterschiedliche Gründe. Das eine ist, erstmal, man beschäftigt sich nicht richtig mit dem Thema. Das ist so flankierend. Vom Unternehmer selbst oder von der Unternehmerin her ist das eine Sache, das versteht man vielleicht nicht. Man hat seine IT-Leute und denkt, die machen das schon. Ja, die machen das schon, aber letztendlich ist IT-Sicherheit immer Chefsache. Und da muss sich jeder im Klaren drüber sein. Und das sind sich viele noch nicht. Und wenn, gibt es verschiedene Schnittstellen, wo man aneinander vorbeispricht, weil einfach das, was man meint zu sagen, versteht aber der Fachmann in der IT vielleicht anders, wie derjenige, der das Unternehmen führt, wenn er das sagt, obwohl beide denselben Begriff nutzen. Das ist sehr, sehr häufig der Fall. Deswegen ist es immer gut, das Ganze in ein Team zu machen, aber die Verantwortung sollte immer beim Inhaber liegen. Und da müssen sich viele, viele noch im Klaren drüber werden. Egal, ob das jetzt ein Unternehmen ist, solo selbstständig hat da kein Problem mit. Aber wenn wir mehrere Mitarbeiter haben oder noch einen externen Dienstleister, weil es so klein ist oder man es gar nicht leisten kann, die IT-Infrastruktur ordentlich abzubilden, spielen da ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Und je größer das Unternehmen wird, je mehr Mitarbeiter an irgendeiner Position sind oder Geräte, es sind ja nicht nur die Mitarbeiter, es sind ja auch allein schon Geräte, vielleicht in der Maschinenbereich, dass die Maschinen kommunizieren im Internet. Und da muss einfach über die Sicherheit aktiv nachgedacht werden, eine Infrastruktur geschaffen werden. Und da muss man erstmal bereit für sein. Und wenn man das versteht, dass Cybersecurity oder generell IT-Sicherheit Chefsache ist, dann funktioniert das. Und die Leute, die mit gutem Beispiel vorangehen, die haben das auch gut im Griff und hinterfragen und haben ihre Fachleute dazu. Aber das ist leider noch nicht so.
Wie würdest du das denn einschätzen? Wie können denn Führungskräfte ihren Blick auf die IT verändern, also weg von der Kostenstelle hin zur Sicherheit als Wachstumstreiber?
Naja, ganz, ganz viele Sachen greifen ineinander, die man ja vielleicht durch Einstellungsmaßnahmen in der Sicherheit dann eh schon an Daten vorhanden hat. Aber dazu wird der Christian sicherlich noch ganz, ganz viel sagen können. Und wenn man das mal versteht, dass das, obwohl ich Geld ausgebe, erstmal nicht messbar in meine Sicherheit und wenn wir ehrlich sind, ich habe neulich im Kurs der IHK in Hanau besucht. einen Sicherheitstag und ich war sehr erfreut, dass ein Polizeidirektor sagte, dass wir im Cyberkrieg sind und dass das auch mal ausgesprochen wird und dass man auch mal versteht, was man tun muss und dass man was tun muss. Da sind sich viele noch gar nicht so im Klaren drüber und das ist wichtig, dass man das alles versteht und dann kann man das Ganze umsetzen und kann die Daten, die eh vorhanden sind, durch die ganzen Mechanismen, die ineinander greifen, die ich bei einer Infrastruktur aufbaue, wunderbar für mein Unternehmen in anderen Bereichen nutzen. Und das muss noch in die Köpfe rein. Man denkt immer, IT-Sicherheit kostet Schweinegeld. Ja, das tut sie und die wird auch immer teurer, weil sie immer mehr Herausforderungen bekommt. Und die böse Seite, die ist ja immer voraus. Wir reagieren ja immer nur auf die Sachen, die bekannt sind. Und Not macht erfinderisch. Und der moderne Überfall findet heute anders statt. Ich gehe nicht mehr mit der Waffe in die Bank, sondern ich hole mir die Daten da, wo sie liegen, wo sie gemanagt werden und habe das Geld. Und das muss man verstehen. Und dann kann man dagegen was tun und kann den schönen Vorteil nutzen, die Daten für sich in seinem Unternehmen doppelt zu bespielen. Das heißt, auszuwerten, analysieren und für andere Dinge zu nutzen. Dann macht das Ganze sogar noch Spaß, weil man ja einen doppelten Faktor davon hat, einen positiven. Und der ist dann wiederum messbar, wenn Betriebsabläufe besser werden und dadurch Sachen vereinfacht werden, kontrollierbar werden. Und auch nachvollziehbarer sind für den Einzelnen oder die einzelne Abteilung.
Was sind aus deiner Sicht die größten Risiken, die derzeit unterschätzt werden? Und sowohl organisatorisch wie auch menschlich?
Organisatorisch würde ich sagen, ist es so, dass es sich ja permanent verändert. Das heißt, ich muss permanent meinen Mitarbeitenden die Räume geben, zu schulen, auch sich selbst zu schulen. Mein Tag besteht jeden Tag aus gucken, was gibt's für neue Sachen, was ist passiert, wo muss man nachbessern und man muss da wirklich viel, viel Raum und Zeit investieren und die Mitarbeiter müssen auch den Raum dafür haben. Viele wissen ja gar nicht, was ist denn überhaupt Cybersicherheit oder wie kann ich denn dazu beitragen? Viele wollen immer auch Unternehmer oder Unternehmerinnen wollen immer ihr Handy und alles mit dem Handy machen, dies, jenes, schnell, wunderbar. Aber dass ein Einfallstor über die Schnittstellen kommt, da ist man sich nicht bewusst und das muss man verstehen. Deswegen sage ich, Leute schulen, auch die IT-Schulen, die verantwortlichen Führungskräfte schulen und die muss man etwas anders schulen wie den Mitarbeiter. Nämlich so, dass sie es verstehen und gewisse Abläufe zeigen, die sie nicht kennen. Nur wenn ich was verstehe, wie was funktioniert, dann kann ich Awareness dafür aufbringen.
Christian, du berätst ja internationale Unternehmen zu ganzheitlicher Cybersecurity. Und das ist ja fatal, was der Dirk gerade gesagt hat. Wir reagieren eigentlich nur auf Dinge, die passieren. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Cyberrisiken und wo haben die Unternehmen blinde Flecken?
Die größten Risiken liegen tatsächlich darin, und da kann ich den Dirk nur zustimmen, dass viele Unternehmer, Geschäftsführer den Gedankengang pflegen, na, das wird ja schon von der IT gemacht. Ich habe eine interne IT, die kümmert sich darum. Wir haben eine Firewall, dann hört es auch schon auf. Ne, der frühere Antiviren-Software, die installiert worden ist. Und damit fühlt sich so ein Geschäftsführer leider auch international sehr, sehr sicher. Und das ist halt einfach ein Trugschluss. Wenn wir uns anschauen, wie so eine IT-Abteilung arbeitet, dann sind es in der Regel Globalisten. Sie sitzen da und halten die operativen Geschäfte am Laufen. Genau das ist auch die Aufgabe. Aber speziell ins Thema Security zu gehen, da sehe ich den blinden Spot. Da sehe ich einfach auch die Gefahr der Kenntnisse, die in so einem Unternehmen herrschen. Wenn es nicht gerade ein großer Konzern ist, der ja ein Chief Information Security Officer hat, dann sieht das eher sehr, sehr mager aus. Der Gedankengang ist aber der Löwe auf dem Spielfeld. Also ein Unternehmer denkt immer, ich bin der Löwe, wir sind gut abgesichert, angreifen wird uns eh keiner. Die letzten 30 Jahre ist nichts passiert. Und das sind auch immer die Aussagen, die mir ein bisschen Gänsehaut verschaffen. Die letzten 30 Jahre, wenn wir uns da mal den Wachstum der IT anschauen, dann zuckt man mal kurz, ja, die letzten 30 Jahre ist nichts passiert, aber betrachte auch die Historie hinter der IT, die sich da aufgebaut hat. Und dann stellt sich das ganze Bild schon wieder anders dar.
Vor allen Dingen ist es ja inzwischen die Ader der Unternehmen. Also wenn eine Cyberattacke kommt und alle Systeme gehen runter, dann kann das Unternehmen in der Regel auch nicht mehr richtig arbeiten.
Absolut richtig. Und da kann man auch einfach nur mal schnell auf die Flughafensituation schauen. Also da sind dann viele Menschen betroffen von einem Unternehmen, was das wahrscheinlich nicht so ganz wahrgenommen hat beziehungsweise eher vernachlässigt hat. Und dann sind Lieferanten daran geschädigt, die Kunden, das PR, was hinten dran läuft, also Public Relation muss neu aufgebaut werden. Und da gibt es eine Kaskade, die losgetreten wird, eine Kettenreaktion, die folgt, die wünscht sich kein Unternehmer und vor allen Dingen kein CEO.
Ja, auch in anderen Fällen nennt man das den psychologischen Fehlschluss. So, was ihr gerade auch gesagt habt, mir kann das nicht passieren oder wird schon nichts passieren, das Risiko ist zu gering. Aber Prävention, das ist ja das, was zählt. Was unterscheidet es aus seiner Sicht der Organisation, die Sicherheit als strategisches Element begreifen? Die wird es ja auch geben, hoffe ich doch. Und denen, die nur reagieren?
Die, also die ersten in der Reihe, das sind Unternehmen, die sich heute schon gut aufgestellt haben, die tatsächlich physisch, aber auch Cyber-Security-Themen abgearbeitet haben. Da sieht man einfach, wie das Personal geschult wird, wie die Sensibilisierung ständig weitergeht. Da ist ein Angriffsvolumen immer noch das gleiche, der Erfolg aber durchaus gemindert. Also dass der Angreifer dann erfolgreich wird, gibt es immer noch und man ist nie 100% geschützt. Aber wir fahren das Ganze schon mal so weit runter, dass wir zumindest sagen können, die ersten Angriffe werden blockiert und können dann auf die Infrastruktur, die dann auch Resilienz aufgebaut sein sollte, zurückgreifen, das angegriffene System runterfahren, das ist jetzt der schlimmste Case, und auf einer neuen Struktur hochfahren, ein paar Einstellungen verändern, ein paar DNS-Attribute verändern und dann kann man erstmal wieder weiterarbeiten und auf der alten Struktur schauen. So, und jetzt habe ich schon ein paar Informationen genannt, ein bisschen technisch geworden. Wenn das ein Unternehmen ist, was hinterher rennt, dann werden wir eine Resilienz haben, wahrscheinlich 0%. Wir haben kein Ausweichsystem und somit steht im ersten Fall schon mein ganzes Unternehmen und damit die Umsätze. Und dann geht es wieder mit der Kaskade los, mein PR. Ich muss wahrscheinlich an die Presse treten, je nachdem, wie groß ich bin, wie groß der Fall ist. Und das sind einfach Themen, die kann man verhindern.
Wie lassen sich denn Sicherheits- und Wachstumsstrategien praktisch verbinden? Also der Schutz auf der einen Seite und die Performance in einem System. Wie lässt sich das zusammendenken?
Also es gibt mehrere Varianten, die wir da betrachten. Es ist so, dass wir, wenn ein Unternehmen auf uns zukommt und sagt, wir wollen jetzt sicher werden, dann werden wir einige Tools installieren, einige Maßnahmen vornehmen. Erstens, um die Struktur sicher und Resilienz aufzubauen. Resilienz bedeutet einfach nur, wir haben mehrere Instanzen, auf die wir zurückfallen könnten im Falle des Falles. Das bedeutet, dass das Unternehmen erstmal auch in einem Notbetrieb weiterarbeiten könnte. Damit ist die erste Sicherheit schon gegeben. Ich habe Ausfallsicherheiten. Im zweiten wird bei der Cybersecurity unheimlich viel an Daten gesammelt. Das bedeutet, wir prüfen eigentlich jeden Datenflow in unseren Tools. So ein Tool heißt, ist eine SIEM, also Security Event Management System, wo wir Daten aufgreifen, verarbeiten und prüfen, ob die in Ordnung sind. Und jetzt können wir die Daten auch anderweitig verwenden. Wir können sie nämlich dazu verwenden, und das ist heute ganz, ganz einfach mit künstlicher Intelligenz, also KI, die wir dazu nutzen können, um die Datenströme effizienter zu machen, aber auch gemeinsam mit einem kundenseitigen ITler die Daten so weit aufarbeiten, dass wir sogar Prozesse optimieren können. Weil man kann sich vorstellen, wir finden ganz, ganz viele Informationen in den Metrikdaten, die ein Mensch heutzutage, bis der die verstanden hätte, ist der da 3-4 Jahre beschäftigt, um die ganzen Logs zu lesen.
Ja, das ist der Vorteil der künstlichen Intelligenz. Aber wenn du das so sagst, welche Rolle spielen denn diese modernen Technologien im Moment bei den Unternehmen, also XDR, KI oder automatisierte Datenanalysen, wenn es darum geht, Sicherheit intelligenter und effizienter zu gestalten?
Also man sollte als Unternehmen und vor allen Dingen auch als deutsches Unternehmen darauf zurückgreifen. Die Rolle wird international immer größer, immer brisanter. Was wir im Moment erkennen, dass sich deutsche Kunden da sehr den Rang ablaufen lassen. Man muss da ein bisschen mutiger werden, weil diese Systeme werden in Zukunft einfach den Markt übernehmen. Sie werden in die Unternehmen einfließen, wie es früher Google gemacht hat. Also hat auch keiner gekannt, war lange, lange Zeit die Startseite von vielen, vielen Benutzern. Und so muss man die KI auch einfach sehen. Ja, ich verstehe, dass es Regularien gibt und dass da jetzt noch der eine oder andere Gesetzgeber hingeht und sagt, das müssen wir nochmal gesondert betrachten. Die Furcht aber vor der Neuheit, vor allen Dingen künstliche Intelligenz, nicht verlieren, sondern eher positiv nutzen, in Unternehmen aufbauen und schon von, ja, ich sag mal, jetzt in den Kinderschuhen kann man noch viel mitgestalten in den nächsten KI, sprechen wir nicht von 10 Jahren, in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird es so Einfluss genommen haben, dass wenn man erst, ich sag mal, in 3 Jahren anfängt, ganz, ganz weit hinten ist.
Hat man ja heute schon. Also es geht nicht mehr weg, sage ich mal. Manche hoffen ja, es geht wieder weg, aber es wird wohl nicht so sein. Habt ihr denn mal ein Praxisbeispiel, was in der letzten Zeit vielleicht auch in eurem Umfeld passiert ist und welche Konsequenzen das hatte?
Ja, also wir hatten tatsächlich ein Praxisbeispiel bei einem größeren Logistikunternehmen, international tätig. Da haben wir quasi ganz, ganz viele Daten gesammelt. Unser SIEM hat Alarm geschlagen und hat festgestellt, hier gehen Daten raus, wo sie nicht hingehen sollten. Ist beim international agierenden Unternehmen aber ein bisschen schwierig, weil ich keine Geo-Grenzen setzen kann. Da kann ich jetzt nicht sagen, aus China der Kunde, der darf mich nicht anschreiben, weil dann würde ich die Prozesse im operativen Geschäft verletzen. Also mussten wir uns da genau anschauen, was passiert. Und jetzt mit dem, wie man so schön sagt, Angriffskrieg durch Russland, ist auch der Cyberkrieg, wie der Dirk das vorhin erwähnt hatte, losgegangen. Wir hatten einfach festgestellt, es sind Daten abgeflossen über eine Phishing-Attacke, wo der Mitarbeiter drauf reingefallen ist, hat Parameter abgerufen. Und somit sind erstmal wichtige Informationen zu Dritten geflossen, was man nicht haben wollte. In dem Zuge haben wir eine Sperrung aktiviert. Wir haben ein bisschen was umgestellt. So ins Detail würde ich da nicht gehen, weil es einfach von den kundenseitig auch schützenswert ist. Aber mit den Maßnahmen konnten wir den Abfluss verhindern, haben dann gleichzeitig die Gelegenheit genutzt, dem Kunden nochmal zu sagen, hey, wir können auch dein Business dabei helfen, zu wachsen. Während der Analyse haben wir festgestellt, dass ganz viele VoIP-Kanäle geöffnet werden von deinen Mitarbeitern und zum kurzen Zeitpunkt. Darauf haben wir nach dem Prozess gefragt. Die sind einmal aufgenommen und festgestellt, dass viele Mitarbeiter mit Fahrern oder Lieferanten telefonieren, über einen kurzen Zeitraum den Status abzufragen. Wir haben darauf eine Automation gebaut, per E-Mail, aber auch eine App, haben das Ganze zur Verfügung gestellt und der Mitarbeiter wurde entlastet. Der Kunde hat dadurch mehr Zeit gehabt, erstens Telefonkosten gespart und im zweiten Schritt auch die Prozesse optimiert. Und es waren roundabout 120.000 Euro pro Monat, die der einsparen konnte. Und da sieht man einfach, dass diese Daten, die gesammelt werden, aufgrund von Sicherheit, sehr elegant für das Wachstumspotenzial genutzt werden können eines Unternehmens.
Also nicht nur Schutz, sondern auch quasi weiteres Wachstum.
Genau.
Jetzt gibt's ja viele Dinge, die man so hört. Also, dass sich gerade Homeoffice kann ja quasi auch ein Einfallstor sein, dass die Mitarbeiter zu Hause nicht richtig geschützt sind mit einer Firewall. Man hört davon, dass wenn man dann im Café vielleicht arbeitet, die Daten abgefangen werden und E-Mails geschrieben werden, die gar nicht von dir sind. Was war denn so die erstaunlichste Geschichte, die dir untergekommen ist, wo du dann gerufen worden bist, um da zu helfen?
Ja, also wir hatten das auch ganz vor kurzem, also wir könnten da Storys erzählen und Bücher schreiben ohne Ende.
Das glaube ich. Ja.
Das Spannendste war jetzt tatsächlich ein Kunde, da ist ein Mitarbeiter nach Dubai war es, glaube ich, geflogen, hat dort natürlich das Hotel WLAN genutzt und öffentliche Spots, die er finden konnte. Dieser Kunde arbeitet noch ja mit VPN-Verbindungen. Heute macht man das auch nicht mehr so ganz mit dem VPN-Agent. Da gibt's andere Tools und Möglichkeiten. Aber er hat in einem öffentlichen Netz seine Parameter eingegeben, um sich anzumelden. Und ein Server, der ja in der im Netz stand, also öffentlich erreichbar war, der wurde dann angegriffen. Wir haben ganz schnell festgestellt, dass eine Attacke gelaufen ist, die wir blockiert haben, mussten den ganzen Server runterfahren, was für den Kunden kritisch war, weil der Server war für einen Datenaustausch mit Kunden auch notwendig. Das heißt, der Kunde hatte erstmal 3 Tage diesen Server nicht mehr zur Verfügung, konnte die Daten mit den Kunden nicht mehr austauschen, größere Prozessstörung. Kunden haben natürlich gefragt, was da los ist, warum ist der Server offline? Wir müssen hier unsere Projekte weiter abarbeiten. Im Nachgang sind wir aber hingegangen, haben den Server, der nicht durch uns installiert worden ist, umgestellt, über ein Gateway gesetzt, nochmal die Firewall drauflaufen lassen und das Routing so angepasst, dass ein direkter Zugriff so nicht mehr notwendig ist beziehungsweise möglich ist.
Sind da oft Erpressungen auch im Spiel bei solchen Geschichten, bei Angriffen? Oder was ist die Konsequenz?
Ja, also Erpressung, das ist immer so der Worst Case. Eine Erpressung braucht ja, dass der Kriminelle die Gegenseite mir Druck aufbauen kann. Ich glaube, was du jetzt meinst, ist tatsächlich die Verschlüsselung. Also, dass eine Malware aktiviert ist, das System bei einem Kunden wird verschlüsselt und dann wird in der Regel auch erpresst. Also, dann kommt eine kleine File, eine TXT-Datei, die macht man auf und dann steht hier, bitte überschreibt mir x Bitcoins auf dies und dies Wallet und dann kriegst du wieder einen Schlüssel, um das aufzumachen. Jetzt werde ich ein bisschen ironisch und das hört sich jetzt auch blöd an. Es ist aber tatsächlich so, dass viele dieser Fälle ein großes Netz mit sich bringen. Das bedeutet, da sitzt keiner, der jetzt sagt, hey Wolfgang, dich will ich jetzt verschlüsseln und legt los. Auch das gibt es. Die Regel ist aber, es wird ein riesengroßes Netz ausgeworfen. Ein paar Prozente fallen drauf rein. Man weiß gar nicht, wie viele wirklich das sind, weil nicht jeder meldet. Jetzt bezahle ich das als Kunde. 2 Themen, wo man einfach ein bisschen im Hinterkopf halten muss. Erstens, eine Bezahlung heißt nicht, ich werde entschlüsselt. Werde ich entschlüsselt? Heißt es auch nicht, dass ich alle Daten wieder ordnungsgemäß frei bekomme, weil wenn sie einmal verschlüsselt sind, ist das ein Riesenaufwand, die auch mit den passenden Schlüsseln wieder aufzumachen. Aber das Zweite, was viel, viel relevanter ist, ein Angreifer heutzutage, der bräuchte eigentlich ein eigenes CRM-System, weil so viele Leute darauf reinfallen, dass der selbst überfordert ist. Also ja, auch wenn er das Geld bekommt, kann es sein, dass er nach 3-4 Monaten erst so einen Schlüssel rausgibt, wenn überhaupt, weil so viel passiert ist im Hintergrund, dass der selbst den Überblick verloren hat. Und das ist jetzt die Ironie darin, es ist einfach ein Business geworden mittlerweile, kein ehrenhaftes Business, aber da stecken Leute dahinter, die maßlos überfordert sind, weil so viele Leute darauf reinfallen.
Die tun uns aber gar nicht leid, ne? Die Arbeitsüberlastung.
Auch nicht.
Wenn ihr als Team jetzt ein paar Tipps an Unternehmen rausgeben wolltet, also worauf müssen Unternehmen unbedingt achten, wenn sie in Zukunft besser aufgestellt werden müssen in diesem Thema Cybersicherheit?
Naja, ich denke, es ist schon mal wichtig, dass ich bei allen Sachen diese klassischen Dinger wie eine Phishing-Mail-Attacke immer und immer wieder in die Köpfe meiner Mitarbeiter kriege. Dass ich einfach in eine dauerhafte Sensibilisierung komme. Denn es muss ein Automatismus sein. Wenn die Mitarbeiter das alle leben und einfach nachdenken, dann habe ich meine größte Awareness geschaffen. Ich habe eigene Firewalls in Form der Mitarbeiter da sitzen. Das sage ich immer und immer wieder. Und ich meine das auch total positiv und ernst. Denn wenn ich einen Mitarbeiter überzeuge bei einer Schulung, und das ist jetzt nicht unbedingt die Online-Lernschulung, sondern da ist einer, also einer von uns beiden Experten zum Beispiel, der da vorne steht und was vermittelt und auch mal was zeigt und erklärt, wie es funktioniert und es auch nachvollziehbar ist und man plötzlich sieht, wie einfach das ist oder was für Daten überhaupt ausgetauscht werden. Wenn ich das verstehe als Mitarbeiter, dann bin ich schon mal vorsichtiger. Dann darf ich nicht nur immer diese Phishing-Sachen haben. Ich finde es viel, 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 viel schlimmer für ein Unternehmen, ein nicht geschultes Personal, was Social Engineering betrifft. Das ist ein Anruf, das ist eine E-Mail, das ist vielleicht so blöd, wie es jetzt klingen mag und wir alle vielleicht ein bisschen grinsen, ein Fax, was kommt oder sonst irgendwas. Das sind Gespräche über soziale Netzwerke, einfach zwischendurch, Kollegen, ne, gerade in Unternehmen, die größer sind, wo man sich persönlich nicht unbedingt kennt. Es ist doch wichtig, dass ich mich auf große Attacken vorbereite, die interne Sprache kenne. Wenn ich weiß, die duzen sich, dann kann ich damit sie, bin ich aufgefallen. Ja, und genauso rumgedreht. Und wenn es da irgendwelche Sachen gibt, wie ich stehe irgendwo und es ist ein Usus, dort zu rauchen zum Beispiel. Ich kann aber vielleicht in so einem Raucherbereich sehr schnell in lockere Gespräche gehen oder im Lagerbereich. Und ich stehe irgendwo und falle auf, weil man da eigentlich gar nicht steht. Oder es ist irgendwas passiert, was man nicht am Schirm hat. Das sind so Dinge, was es einem schwieriger machen würde, das Social Engineering so gut durchzukriegen. Und mal ganz ehrlich, ich bewundere immer wieder Comedy-Shows. Wenn die Leute da vorne mit der ersten Reihe kommunizieren und mit ihrem Publikum, das ist Social Engineering. Was die alles rauskriegen in der kurzen Zeit. Oder wenn jemand geschult ist und einfach gewisse Fragen stellt, im normalen Gesprächen, ohne dass das Gegenüber es merkt, der merkt gar nicht, was er teilweise an Sachen preisgibt, wenn man denkt, man spricht mit einem Kollegen, nur weil der einen Ausweis vielleicht hat oder gerade in meinem internen Bereich hier ist oder mich anruft und hat eine Telefonnummer, die mir bekannt ist, weil es eine Firmennummer ist, heißt das noch lange nicht, dass das der ist, der da dran ist. Auch wenn ich heutzutage, seid mir nicht böse, die Stimmen höre. Ich kann darüber überhaupt nicht mehr gehen. Ich muss alles hinterfragen. Und das ist, glaube ich, der große Erfolg für die böse Seite. Das können die gut. Und da werden die immer besser drin und nutzen dort auch die KI. Und da muss man natürlich ganz gezielt dagegen steuern. Und das geht wirklich nur durch Schulung, Schulung, Schulung. Das von Profis, neutral, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben. Die können die Unternehmen Leute mit einbinden aus der IT oder aus HR oder sonst irgendwas, ne? Völlig egal, um gewisse Abläufe zu zeigen. Aber neutrale Leute können das, wenn es Profis sind, super rüberbringen, dass das eine Person nicht gerade als störend empfindet, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern hinterher rausgeht und sagt, hey, das war super cool, ich habe so viel für mich mitgenommen und für zu Hause. Es macht mir jetzt plötzlich richtig Spaß, einfach mal zu gucken, was wo steckt. Und wenn mich jemand anruft, einfach mal mit so einem Nebensatz was zu fragen, um dann zu wissen, ist es denn auch die Person? Und ich glaube, da muss sehr, sehr viel gemacht werden und es ist auch sehr, sehr viel Aufholbedarf.
Also Sensibilisierung und weg von der Arglosigkeit, sage ich jetzt mal. Was möchtest du ergänzen, Christian?
Also ich kann dem Dirk da eigentlich nur zustimmen, würde jetzt mal die Erfahrung, die wir gemeinsam gemacht haben, so ein bisschen aufgreifen. Wir hatten zum Beispiel eine kürzliche Schulung bei einem Unternehmen. Ein Systemhaus macht auch IT-Sicherheit bzw. Cybersecurity. In dieser Schulung sind wir einfach ein paar Themen durchgegangen bei Experten und wir haben selbst festgestellt, und das tun wir auch bei allen anderen Schulungen, wie die Augen immer größer werden, weil wir erstens es doch schon ein bisschen technischer aufbereiten können, ne, und stellen dann auch einfach nur mal zwei, drei Fragen. Also was wird gemonitort? Wir hatten da zum Beispiel ein Thema, ob die DC gemonitort werden und die User darauf, vor allen Dingen der Admin. Ja, die Quintessenz war eigentlich auch, ja, nee, ja, wir monitoren schon, aber wir monitoren den Zustand des Servers, was erstmal besser ist als nichts, aber auch in der Sicherheit eher nichtssagend für mich, weil ich will ja wissen, was wird da verändert, ist da vielleicht schon jemand, der da gar nicht hingehört. Aber auch die Abläufe im Hintergrund, also man kann immer groß geschult sein und sich die tollsten Zertifikate irgendwo hinhängen, wenn man am Ende die Prozesse nicht einhält, beziehungsweise die Erfahrung hintendran fehlt, dann sollte man auch als Profi hingehen und sagen, hey, hier eine kleine Schulung, wäre gar nicht so verkehrt, die Sichtweise vielleicht nur mal ein bisschen ändern und darauf dann seine Ergebnisse mitnehmen. Ergänzend dazu auch nochmal, stellen wir immer wieder fest, dass viele Unternehmen die 24/7 anbieten, im Hintergrund aber dann tatsächlich nachts um drei nichts mehr passiert. Also dann wird erst wie reagiert am Morgen, wenn der Tag beginnt. Das muss man auch einfach so ein bisschen abschätzen. Soll das tatsächlich so sein? KI, ja, in aller Munde, wird aber den Angriff so erstmal nicht komplett aufhalten. Zumindest nicht in Gänze. Man sollte da also doch schon auch die Service-Resilienz, da sind wir wieder beim Thema, betrachten und auch als Unternehmen, als Kunde, als Industrie mal prüfen, ob das auch gegeben ist. Also meine 24/7-Sicherheit auch da wirklich gestellt ist und wie die Alarmpläne im Hintergrund aufgebaut sind, damit das Ganze auch greift, wie es greifen soll.
Ja, die Cyberkriminellen halten sich nicht an Öffnungszeiten und Wochenende und sowas. Genau.
Nein.
Genau. Aber es gibt ja inzwischen Tools, die jede kleine Veränderung im Grunde wie ein Seismograph wahrnehmen, ne? Die gleich einen Namen schlagen.
Das ist richtig, die Tools gibt es. Aber es gibt auch ganz, ganz tolle Autos. Wenn ich nicht fahren kann, dann habe ich ein tolles Auto, kann trotzdem nicht fahren. Also dafür will ich einfach nur sagen, ja, diese Tools müssten aber auch eingestellt werden. Sie müssten auf den richtigen Ports landen, die richtigen Dateien müssten geprüft werden. Heißt, ein Tool ist erstmal mein Werkzeug, in Deutsch quasi. Nur mit dem Werkzeug muss ich auch wissen, umzugehen.
Also ich nehme mit, Cybersecurity ist kein Kostenblock, sondern die Basis für digitales Vertrauen und wirtschaftlichen Erfolg. Und wer seine Daten schützt, kann sie auch besser nutzen. Das habt ihr auch deutlich gemacht. Und wer sie versteht, kann sie auch in echten Mehrwert umsetzen und schaffen. Dirk Schindowski war das und Christian de Costa. Vielen Dank für eure Einblicke.
Danke, Wolfgang.
Ja, das war die Sichermacher. Und ich kann nur sagen, bleibt sicher, bleibt vorausschauend und verpasst keine Folge, denn es gibt immer wieder Aspekte auch zur Cybersecurity. War das jetzt nicht allumfassend? Das war ein erster Teaser. Ich denke, in den nächsten Folgen werden wir noch so einzelne Machenschaften, sage ich jetzt mal, genauer anschauen. Bis zum nächsten Mal.
Die Sichermacher, der Podcast für IT, Personal und Objektsicherheit.
Management-Themen bei Themenradio.